Die größte Volksgruppe in Südafrika sind die Zulus. Und wenn sich ein Zulu mit einem anderen trifft und sie sich begrüßen, dann sagen sie Sabuwona. Und das heißt so viel wie Hallo oder Guten Tag. Aber wenn man es übersetzt, bedeutet das, ich sehe dich. Und der andere, der grüßt zurück und sagt, Levo Sabuwona. Und das heißt, ich sehe dich auch. Ich finde das einen super Gruß. Und ich habe so gedacht, was wäre das, wenn wir uns auch begrüßen würden, nicht mit Sabuwona, aber wenn ich jemanden grüße und denke für einen Moment, ich sehe dich. Ich nehme dich wahr. Ich glaube nämlich, dass wir in unserer Gesellschaft, in unserer Gesellschaft oder auch in unseren frommen Kreisen uns manchmal ein bisschen zu wenig wahrnehmen. Wir grüßen uns, wir machen Smalltalk, aber weiß ich wirklich, wie es der anderen Person geht, mit der ich vorhin geredet habe? Vielleicht können wir das mal probieren. Vielleicht heute nach dem Gottesdienst, wenn wir noch ein bisschen zusammenstehen und Kaffee trinken und Zopf essen, mit jemandem ins Gespräch kommen und vielleicht so für eine Sekunde anhalten und denken, ich sehe dich. Und ich sehe dich nicht nur, sondern ich nehme dich wahr. Und zwar, ob du fröhlich bist, ob du traurig bist, ob du vielleicht in Gedanken abwesend bist, weil dich irgendetwas beschäftigt. Ich sehe, wie du gekleidet bist. Und das alles nicht wertend, sondern wertschätzend. Das wäre doch super. Als wir als Pastoren zusammensaßen, Anfang Januar oder so, also Anfang des Jahres, und haben diese Predigtserie jetzt für die Herbstferien geplant, haben wir das eben bewusst unter das Thema gestellt, du bist ein Gott, der mich sieht, als Anlehnung an die Jahreslosung. Und da haben wir ausgemacht, dass heute, an diesem Sonntag, ich ein bisschen mehr nochmal auf die Geschichte von der Hagar in der Wüste eingehen werde. Und das mache ich gerne, weil ich finde es eine sehr spannende Geschichte. Und zwar deswegen, weil die Menschen, die damals in dieser Lebenswelt unterwegs waren, so ganz anders gelebt haben, als wir das heute leben. Unsere Lebenswelt völlig, völlig anders ist. Da sind sozusagen Welten dazwischen. Aber doch haben die Menschen damals gleiche oder ähnliche Dinge mit dem lebendigen Gott erlebt, wie wir sie heute erleben. Und das verbindet uns mit den Menschen von damals. Und vielleicht können wir sogar ein paar Dinge auch von den Menschen damals für uns heute lernen. Ich nehme euch mal mit rein in die Geschichte von vom 1. Mose 16. Da ist uns das überliefert. Und ich erzähle es einfach ein bisschen, ich lese nicht alles vor. Ich denke, die meisten kennen die Geschichte. Da wird berichtet, wie Sarah, die Frau von Abraham, mit ihrer Sklavin Hagar im Konkurrenzkampf geraten ist. Die Sarah ist eigentlich die Chefin. Und die Hagar denkt, sie ist etwas besser geworden. Und zwar, seitdem sie schwanger war. Mal salopp könnte man vielleicht sagen, das war ein Zickenkrieg, aber das ging da um mehr. Das ging um die Frage, wer hat eigentlich das Sagen? Wer hat die Pantoffeln an? Ich weiß gar nicht, sagt man so Schweizerdeutsch auch? Die Finken. Ne? Ah ja, die Hosen sind an. Okay, ja, ja, ja. Also, wer hat das Sagen? Wer ist die Chefin? So. Und eben seitdem die Hagar schwanger gewesen ist, hat sie gedacht, die ist jetzt irgendwie ein bisschen wertvoller, ein bisschen wichtiger. Und hat angefangen, sich über ihre Chefin, ihre Herrin zu stellen und sie sogar etwas geringschätzig zu betrachten. Genau, das war vielleicht nicht so glücklich für die Sarah, die fand das nicht so lustig. Und da war so die Frage, okay, was machen wir denn da jetzt? Was passiert jetzt? Habe ich den Vers? Habe ich nicht? Ich lese ihn vor einfach. Gut. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarah Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Okay, das war jetzt, ach ja, da haben wir es doch. Das war jetzt vielleicht auch nicht so glücklich, ja? Hätte man irgendwie ein bisschen geschickter machen können. Die eine hat sich falsch verhalten, die andere auch irgendwie. Und da ist diese Hagar jetzt mitten in der Wüste. Und das war keine romantische Situation. Heute kann man ja Wüstentouren buchen, gell, in Ferien, und das ist cool, da unter freiem Himmel zu schlafen und so. Das war damals nicht cool, wirklich nicht. Das war lebensgefährlich. Das muss man sich überlegen. Eine Frau ganz alleine läuft durch die Wüste, sie ist schwanger, ist noch nicht mal ganz klar, wo sie eigentlich hin will, vermutlich nach Ägypten. Sie ist nämlich Ägypterin von Geburt an. Und ja, die Frage ist, wird sie dort überhaupt ankommen? Und wie sie da so mitten in der Wüste ist, an einem Brunnen, da begegnet Gott ihr. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarah, woher kommst du und wo gehst du hin? Eigentlich ist es ein Engel, der ihr begegnet. Aber Gott selber zeigt sich ihr. Und dieser Engel, der redet mit ihr und gibt ihr die Anweisung, wieder zurückzugehen zu der Sarai, wieder nach Hause. Und nach diesem Gespräch am Ende sagt dieser Hagar, du bist El-Roi. Und das bedeutet, du bist ein Gott, der sehend ist oder ein sehender Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist übrigens das einzige Mal in der Bibel, wo uns der Name Gottes als El-Roi überliefert ist. Wir finden ja mehrere Gottesnamen, finden El Shaddai und Elohim und Yahweh. Und den gibt es auch, El-Roi, ein sehender Gott. Aber nur die Hagar hat Gott so genannt. Andere Leute haben auch schon gemerkt vor ihr, dass Gott sie sieht. Zum Beispiel Adam und Eva im Garten. Da haben sie gewusst, er sieht sie, aber das wollten sie eigentlich gar nicht. Da haben sie sich versteckt. Aber die Hagar, die bekennt, Gott, du bist da, du siehst mich. In meiner Situation, ich will mich nicht verstecken, ich muss mich nicht verstecken, sondern du hast mich im Blick. Das ist quasi ein Bekenntnis. Du bist ein sehender Gott. In meiner Angst, in meiner Perspektivlosigkeit, in meiner Not siehst du mich. Gott begegnet ihr gerade in dieser Situation. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir Menschen haben ja das Bedürfnis, gesehen zu werden. Irgendwie wichtig zu sein. Nicht wichtig tun, sondern wichtig zu sein. Das fängt schon bei den Kindern an. Eines unserer Kinder hat uns jetzt vor ein paar Tagen mal gefragt, wer hat mich eigentlich bei meiner Geburt zuerst gesehen? Die Hebamme vielleicht? Kinderärztin? Wir? Alle zusammen? Wir wissen es nicht. Aber hinter dieser Frage steckt, als ich geboren wurde, bin ich denn gesehen worden? Bin ich wichtig? Natürlich haben alle sich gefreut. Aber ja, man muss es hören. Man muss es irgendwie rückgemeldet kriegen. Und eben bei Kindern fängt das an und das zieht sich durch alle Generationen bis ans Lebensende. Die Frage, sieht mich jemand? Werde ich beachtet? Und im Grunde genommen steckt dahinter die Frage nach der Bestätigung. Die Frage, ja, bin ich wertvoll? Bin ich wichtig? Sehen das andere? Und irgendwie ist das so ein Grundbedürfnis, was in uns Menschen drinne steckt, Bestätigung zu bekommen. Das Gegenteil ist, mich sieht keiner. Ich werde nicht beachtet. Kennt das jemand? Vielleicht haben wir alle schon mal so eine Situation erlebt. Steht man zu dritt zusammen und plötzlich fangen zwei an und reden miteinander. Und du stehst dabei und denkst, hä? Ich habe doch auch was zu sagen. Sieht mich keiner, beachtet mich keiner. Dann geht man vielleicht weg, weil es einem zu blöd ist. Oder, ja. Und dann merkt man, wie dumm das sein kann, wenn man irgendwie nicht gesehen wird oder nicht beachtet wird. Plötzlich fühlt man sich nicht mehr wertgeschätzt. Ja, und so. Und ich habe es schon gesagt, ich glaube, dass wir auch in unseren frommen Kreisen uns vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig wahrnehmen. Dass auch Leute gibt, die irgendwie übersehen werden, hier oder da. Und von daher ist mir das wichtig, dass wir uns gegenseitig wahrnehmen, dass wir nachfragen. Und vielleicht nachher, wenn wir zusammen stehen und reden, ist eine gute Gelegenheit. Ich kann nicht alle 100 Leute wahrnehmen und mit jedem tiefgründiges Gespräch machen oder ich weiß, wie wir heute hier sind. Aber das müssen wir auch gar nicht. Aber die eine Person, die mir an der Kaffeemaschine begegnet, dort eine Sekunde anhalten und denken, ich sehe dich. Und nachfragen, wie geht's dir denn? Oder ja, was auch immer. Dass man merkt, ich wertschätze die andere Person. Und vielleicht merkt man im Gespräch, hey, es ist gut, dass wir jetzt mal füreinander beten. Und dann kann man auch direkt vor der Kaffeemaschine zusammen beten. Ist doch wurscht. Hauptsache, wir sind füreinander da. Wir sehen uns und wir stehen füreinander ein. Das finde ich wichtig. Und noch viel entscheidender ist, dass ich nicht nur von Menschen gesehen werde, sondern dass Gott mich sieht. Wenn Gott uns sieht, dann ist das nicht ein unangenehmer Gedanke oder furchterregend, sondern Gott sieht uns liebevoll an. Das ist uns vielleicht nicht immer so bewusst. Wenn ich mir vorstelle, dass Gott uns immer sieht, kann das vielleicht in mir den Gedanken erregen, ich will das gar nicht. Oder es ist mir unangenehm. Bei Adam und Eva war es auch so. Denen war das unangenehm, dass Gott sie gesehen hat. Da haben sie sich versteckt. Die wollten das gar nicht. Und vielleicht gibt es Situationen, wo ich auch denke, hoffentlich sieht Gott mich jetzt nicht. Das ist natürlich Quatsch. Aber das sind meine Gedanken. In Wirklichkeit sieht Gott mich liebevoll an und nicht strafend oder zornig oder wie auch immer. In Hebräer 4,15 steht, ich habe diesen Vers jetzt schon mal die Tage in einem Gebetskreis vorgelesen, lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Ich darf genau so kommen, wie ich bin, vor den Thron der Gnade, also in seine Gegenwart. Und wenn ich Fehler gemacht habe und wenn ich Dinge vielleicht falsch gedacht habe, wenn ich Zweifel habe, ich kann kommen und Gott sieht mich gnädig an, barmherzig. Er begegnet mir in Liebe. Ich muss meine menschliche Denkweise da ein Stück ablegen. Gott ist anders. Und an verschiedenen Stellen in der Bibel begegnet uns das immer wieder, dass Gott uns gnädig und liebevoll ansieht. Ja, es wird auch mal ein Gericht geben, das steht auch in der Bibel. Für all diejenigen, die eben nicht zu ihm kommen und Gnade und Barmherzigkeit empfangen. Aber für all diejenigen, die zu ihm kommen, denen begegnet er vergebend und liebevoll und barmherzig. Und das erlebt nämlich diese Hagar auch. Die hat wirklich Mist gebaut, gell? Die hat sich überhoben über ihre Chefin, ihre Herrin. Dann ist sie weggelaufen, völlig, völlig verrückt, in quasi aussichtslose Situation. Und Gott begegnet ihr und er ermahnt sie nicht. Er weist sie nicht zurecht. Er straft sie nicht. Sondern was macht Gott? Der Engel stellt ihr zwei Fragen. Die eine Frage, wo kommst du her? Das ist so die Frage nach ihrer Vergangenheit. Was bringst du mit? Was ist gewesen? Was trägst du mit dir umher? Vielleicht Verletzungen, Enttäuschungen, Schuldgefühl. Gott weiß das schon. Und trotzdem fragt er, was bringst du mit? Und die andere Frage ist die Frage nach der Zukunft. Wo willst du hin? Und ehrlich gesagt hat sie keine wirkliche Zukunft. Und Gott weiß es auch. Und wie gesagt, Gott sagt, geh zurück und gib ihr eine Verheißung mit, ein Versprechen, nämlich, dass sie viele Nachkommen kriegen wird und das heißt also indirekt, dass er sie segnen will. Er schickt sie nicht einfach wieder zurück in ihre Situation, die nicht so lustig war, sondern er sagt, ich gehe mit dir und es wird gut, ich will dich segnen. Es ist eigentlich das indirekte Versprechen, ich werde mich um dich kümmern. Und vielleicht stellt Gott dir auch heute Morgen diese beiden Fragen. Was liegt hinter dir? Also, was ist in den letzten Wochen gewesen, in den letzten Monaten? Was bringst du mit heute Morgen hierher? Erlebnisse, vielleicht noch Urlaubsfeeling, Gottes Begegnungen, Vielleicht viel Schönes trägst du in dir umher. Das ist wunderbar. Gott beschenkt uns ja immer wieder. Aber vielleicht bringst du auch Schwieriges mit. Vielleicht auch Enttäuschungen. Vielleicht auch Schuld. Verletzungen. Dinge, die irgendwie falsch gelaufen sind. Was würdest du gern davon loswerden wollen? Gott sieht das. Er weiß darum. Leg das doch vor ihm ab. Ein Gottesdienst ist übrigens ein Ort, wo man nicht wieder so gehen muss, wie man gekommen ist. Ein Gottesdienst ist der Ort, wo man Dinge auch ablegen kann. Vielleicht ist es aber auch nicht der richtige Rahmen, dann mach es zu Hause. Sag, Jesus, ich will nicht davonlaufen wie die Hagar, sondern ich will zu dir hinlaufen. Ich will die Dinge vor dich hinlegen. Du siehst es ja, du weißt ja darum. Und die zweite Frage, die Gott an die Hagar stellt und die also auch für uns steht, ist die Frage, wo willst du hin? Also, was liegt vor dir? Was wird als nächstes kommen? Wir wissen manche Sachen nicht, aber manches können wir vielleicht ahnen, manches wünschen wir uns. Was ist in der Zukunft? Welche Pläne hast du? Welche Erwartungen? Vielleicht an Menschen? Vielleicht auch an Gott? Auch das sieht er. Vielleicht machst du dir auch Sorgen und weißt nicht, wie dies oder jenes werden wird. Er sieht es. Und so wie er der Hagar eine Verheißung mitgegeben hat, so gibt Gott uns ja auch hin und wieder Verheißungen. Und eine davon ist die. Fürchte dich nicht. Nein.
Wo ist sie denn? Oh, falsche Richtung. Naja, kommt.
Heute klappt es nicht so gut. Ist egal. Ich habe den Vers noch hier. Jesaja 41, 10. Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand schütze ich dich. Steht also im Jesaja 41, 10, nicht im Hebräer. Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Nimm doch diese Verheißung ganz persönlich für dich. Wenn du wieder zurückkehrst in dein Haus, in deinen Alltag, an deine Arbeit, wenn du wieder zurückkehrst, vielleicht mit Zukunftsfragen oder mit Sorgen, nimm das mit. Gott sieht dich und er ist mit dir und er wird dir helfen. Die Hagar hat das erlebt. Und ich glaube, wir werden das auch erleben. Wir nehmen uns noch einen Moment so der Stille, sprechen dann noch ein Gebet und dann singen wir noch ein Lied. Herr, lieber Herr, du bist ein wunderbarer Gott. Du siehst uns liebevoll an. gnädig, barmherzig, vergebend, zurechtbringend, aufbauend. Ich danke dir dafür. Ich bitte dich, dass du uns alle Gedanken wegschiebst, die in andere Richtung gehen. Dass wir anders denken von dir. Dass wir Zweifel haben. Dass wir Angst haben. Schieb das weg. Ich danke dir, dass wir vor dir keine Angst haben müssen, sondern dass wir so kommen dürfen, wie wir sind, egal wie. Und du nimmst uns an, liebevoll. Wir staunen neu darüber. Und ich danke dir, dass du uns genau so begegnest, an jedem neuen Tag. Und dass du unsere Vergangenheit kennst, dass du Dinge kennst, die uns gerade beschäftigen, jeden Einzelnen. Und dass du auch unsere Zukunftsfragen kennst. Dass du ein Gott bist, der uns sieht, aber auch ein Gott bist, der uns hilft, der mit uns geht. Auch durch die nächste Zeit, durch die nächsten Tage. Ich danke dir, dass wir nicht allein sind, sondern dass wir dich haben. Amen.